Herzlich willkommen bei Seldomly Asked Questions, liebe Hörerinnen und Hörer. Adrian ist der Psychologe im Haus und ich, Max, bin der Hausphilosoph. Und wir sprechen heute über Debattenkultur, über Argumente, über Logik. Eigentlich ist es ein bisschen eine Metafolge. Wir sprechen darüber, was wir hier manchmal machen, obwohl ich sagen würde, wir streiten uns ein bisschen zu wenig hier. Hallo Adrian.
Hallo Herr Hausphilosoph. Schön, diese Folge mal in Angriff zu nehmen. Ich habe sie schon länger im Kopf gehabt, so als Folgenidee. Wie argumentieren wir in Debatten? Was machen wir da vielleicht falsch? Was machen wir richtig? Beziehungsweise gibt es da ein falsch und richtig? Gibt es da Gewinner und Verlierer? Und wenn ja, wovon hängt das ab, ob man gewinnt oder verliert? Das alles werden wir besprechen. Aber wie immer besprechen wir vorher noch die Seldomly Asked Unrelated Question. Und die habe ich heute mitgebracht. Ich habe Max ein bisschen Bedenkzeit gegeben. Und das war auch gut, weil er meinte, er müsste sich das erst überlegen. Ich habe meine Antwort schon fertig, weil ich durch die Antwort erst an die Frage gedacht habe. Aber Max, wenn du alles, was in deinem Gedächtnis ist, löschen könntest, so was würdest du als erstes löschen, weil du glaubst, es ist am nutzlosesten?
Du meinst, wenn du irgendwas in deinem Gedächtnis löschen könntest?
Genau.
Also nicht alles.
Ja, also
wenn du alles in deinem Gedächtnis löschen könntest, würdest du es tun?
Ja. Ja. Wenn du irgendwas löschen könntest, so um quasi Speicherplatz frei zu machen, dann, wenn du wüsstest, du könntest dadurch dann leichter neue Sachen lernen, was würdest du zuerst löschen?
Am Anfang habe ich so gedacht, weißt du, so die Philosophie, die ist so flexibel und so ein mir bekannter Professor letztens gesagt hat, eine Allesfresserin, dass ich es eigentlich schade finde, Sachen zu löschen, weil man weiß nie, wie man es brauchen kann. Aber ich habe natürlich komplett vergessen, dass es auch einfach so traumatische Erlebnisse gibt oder traurige Sachen. Mhm. Obwohl man weiß auch nicht, was dann passiert, wenn man das löscht. Aber ich weiß natürlich auch, was das abzielt. Ich glaube, es gibt schon unnützes Wissen bei mir. Alles, was ich über Pokémon weiß und Digimon und solche genau. Sachen, das ist einfach vorbei. Ich meine, ich hätte echt viel mehr Platz für andere Dinge, wenn das weg wäre. Und ich glaube, meine Hauptantwort ist, so prozedurales Wissen, Skaten. Hm. Da bin ich einfach, das ist durch bei mir.
Ja, ja.
Erstens habe ich mir mehrfach Dinge gebrochen und zweitens einfach auch zu alt und zu schwer und zu gebrechlich.
So habe ich gar nicht darüber nachgedacht. Ich dachte eigentlich nur, was gibt es Sachen so, die ich gerade einfach in meinem Leben überhaupt nicht wissen müsste, aber trotzdem weiß. Aber natürlich gibt es auch Sachen, die man mal wissen musste oder die einem mal geholfen haben, aber jetzt nicht mehr notwendig sind.
Ach so, ich sagte, es geht um so eine Platzfrage. Ich meine, natürlich ist das Nonsens, man hat schon genug Platz auf eine Art.
Ja.
Obwohl bei prozeduralem Wissen, also Wissen, das, wo es sich um Tätigkeiten dreht, wie Instrumente spielen und so, da habe ich manchmal schon das Gefühl, im Alter fühlt es sich so an, als wäre der Speicher voll.
Mhm.
So, wenn man irgendwie Instrument gelernt hat und andere Sachen, dann ist es viel schwieriger, irgendwie umzudenken, wenn man älter ist. Was würdest du denn löschen?
Ich kam eben darauf, weil ich in einer Unterhaltung über Radsportler so einen Radsportlernamen gehört habe. Und es war ein lateinamerikanischer Name. Weißt du, die LateinamerikanerInnen haben ja immer so einen väterlichen Nachnamen und einen mütterlichen Nachnamen. Und die Person hat nur den väterlichen Nachnamen gesagt und mir kam gleich der mütterliche Nachname auch in den Kopf. Und dann dachte ich so, geht das zu weit? Weiß ich vielleicht zu viel? Was würde eigentlich sein, wenn ich jetzt nicht so jeden der 200 Profis im Profi-Peloton bei der Tour de France mit Vor- und Nachnamen kennen würde? Würde das irgendwie meine Freude am Zuschauen schmälern oder?
Du hättest so reinrufen sollen, vergiss die Mutter nicht.
Genau. Das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, ja, darauf könnte ich wahrscheinlich auch gut verzichten und es würde mir nicht viel verloren gehen.
Hä, aber ich wusste das nicht. Wie funktioniert das?
Sagen wir mal, du heißt Gomez und dann heiratest du eine Frau, die heißt Lopez. Dann heißen eure Kinder Gomez Lopez.
Aber wie heißen dann deren Kinder?
Die heißen dann immer vom väterlichen Namen. Also der erste Name wird dann nur in die nächste Generation übernommen. Also die nächste Generation heißt dann nur Gomez und eben das, was die Mutter bringt. Aber
ich dachte gerade, nach mehreren Jahrhunderten Generationen von LateinamerikanerInnen würde sich da ziemlich ein Nachname anstauen sonst.
Ja.
Aber ich meine, es ist ja irgendwie besser als bei uns, wo es so traditionell nur die väterlichen Namen sind.
Ja, es gibt dieses patriarchalische Ding, dass man einfach nur den väterlichen Namen hat. Gibt aber auch Doppelnamen, die ich auch okay finde. Es ist ja quasi wie ein Doppelname. Aber es ist dann ja auch die Frage, was passiert mit einem Doppelnamen in der nächsten Generation? Wird der dann auch immer länger? Also theoretisch, wenn man jetzt immer wieder einen Doppelnamen machen würde, könnte sich der dann auch so ewig anketten?
Das ist ja auch immer so ein Tabu, dass man irgendwie nicht weiß, ob man jetzt den Doppelnamen sagen soll oder ob man die Person dann doch lieber nur beim, wie sagt man, Mädchennamen anspricht, zum Beispiel.
Erstnamen, Mädchennamen.
Ja. Also ich denke jetzt sofort an diese Patronyme, das ist aber was anderes, zum Beispiel in Island oder auch in Schottland, Irland gibt es das, dass man dann die Namen vom, den Vornamen vom Vater als Nachnamen hat.
Genau, Johansson.
Ist ja noch komplizierter.
Svensson.
Also ich glaube eben so O-Apostroph wie O'Dally oder sowas oder Mac ist, glaube ich, eigentlich auch ein Patronym. Also heißt auch irgendwas wie Vater von.
Das könnte sein, ja.
Also ursprünglich. Ich zweifle nicht daran.
Also ich meine, im Slawischen gibt es das auch oder so ähnlich, dass man eben einen Namen bekommt, der eben vom Namen der Eltern abhängt, aber dann auch so ein bisschen sich unterscheiden kann. Also dass man dann zum Beispiel den väterlichen Namen aber mit einer weiblichen Endung haben kann, wenn man selber eine Frau ist.
Das ist ja in der Antike dann noch krasser, dass manchmal einfach die Herkunftsorte so die Nachnamen sind.
Mhm.
Oder einfach irgendwie auch vom der von dem und dann ist einfach der Vorname vom Vater. Aber wie auch immer, darüber könnten wir noch lange debattieren und streiten. Wir sind uns eigentlich gar nie richtig uneinig.
Ja, genau.
Aber irgendwann müssen diese Folgen ja auch mal enden.
Genau. Heute wollen wir uns richtig zerfleischen mit richtig dreckigen, fiesen Argumenten, Tricks.
Richtig, denn wir haben die Seldomly Asked Question für euch.
Wie gewinnt man eine Debatte?
Heute bei Seldomly Asked Questions, Debatten.
They're eating the dogs, they're eating the cats.
Wir reden heute darüber, wie man eine Debatte gewinnt. Warum sind PhilosophInnen in Debatten so überlegen? Darüber kann uns Max noch ein bisschen was erzählen, denn er ist ein Philosoph und hat mit vielen der Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe im Vorlauf zur Folge, schon viel gemacht, zumindest drüber gelesen. Ich habe einfach mal ChatGPT gefragt, was unsere gottgegebene AI so sagt. Und
Gott gegeben.
Ich habe gefragt, wie zerstöre ich meinen nächsten Gegner im Debattierclub? Und ChatGPT hat gesagt, um in einer Debatte überzeugend und wirkungsvoll zu argumentieren, sind Vorbereitung und Strategie entscheidend. Hier ein paar Tipps, wie du deinen nächsten Gegner im Debattierclub rhetorisch, in Anführungszeichen, zerstören kannst. Und sagt dann, Punkt 1, gründliche Vorbereitung. Punkt 2, strukturierte Argumente. Punkt 3, starke Rhetorik. Punkt 4, entkräfte die Argumente deines Gegners gezielt.
Wow.
Punkt 5, Souveränität zeigen. Punkt 6, Fragen stellen. Punkt 7, emotionale Intelligenz nutzen. Und Punkt 8, Schlusspunkt setzen.
Ich glaube, ChatGPT verwechselt Debattieren mit konstruktivem Zuhören. Es hört sich alles so an, so Fragen stellen und so hört sich so an, als würde man einfach gut zuhören lernen.
Genau.
Schlusspunkt setzen. So, jetzt reicht es auch mit deinen Problemen.
Ich meine, das ist schon einer der Kernpunkte der heutigen Folge. So, was macht eine gute Debatte aus? Was macht eine gute Konversation aus? Muss das oder sollte das konstruktiv sein? Und natürlich, eine Debatte wird konstruktiver, wenn man eben diese Regeln anwendet und auch gut zuhört und eben gut auf die Argumente der anderen Person eingeht. Das kann nämlich in diese Richtung, in die konstruktive Richtung gehen, aber auch in eine destruktive Richtung, worüber wir auch noch reden werden, über so manipulative Techniken. Aber ja, du kannst dir erstmal sagen, was du so überlegt hattest im Vorfeld zur Folge, als du von dieser Idee gehört hast.
Ja, ich habe eben in den Strukturen, in dem Dokument, in dem wir unsere Ideen festhalten, gesehen, dass du geschrieben hast, warum sind PhilosophInnen in Debatten überlegen? Und musste kurz drüber nachdenken, weil das kursiert schon immer so ein bisschen, dieses Gerücht. Und da ist eine ganz besondere Art von Debatte gemeint, nämlich wenn es darum geht, für etwas zu argumentieren, für das man persönlich eigentlich gar keine Stellung beziehen würde. Es geht einfach nur darum zu gewinnen. Und es ist schon so, dass Philosophinnen logisch ausgebildet sind und man nimmt natürlich Argumente ganz genau auseinander, schaut, wo sind die Fehler. Das liegt nämlich oft daran, dass natürlich Streits und Debatten in der Philosophie schon sehr alt sind und man schaut da sehr, sehr genau hin, wo die Fehler liegen. Und darin kann man geschult sein, aber wenn das Gegenüber eine viel bessere Argumente hat, weil es sich zum Beispiel dem Thema viel besser auskennt, dann kannst du noch so philosophisch unterwegs sein, du wirst die Debatte deshalb nicht gewinnen, logisch. Das ist eigentlich einer der Hauptpunkte, den ich heute ansprechen wollte. Logik und Argumentation, also die Grundlage für jedes Gespräch ist ja die Logik, dass man irgendwie folgen kann, wie jemand Schlussfolgerungen zieht. Und da zeigen sich aber schon unterschiedliche Wege, wie man eine Diskussion verlieren kann. Entweder sind die Vorannahmen, die man trifft, falsch, also die Argumente, die man für einen Punkt, den man machen will, vorbringt. Dann ist es ein inhaltliches Problem. Oder die Schlussfolgerungen, die man zieht, folgen logisch nicht aus diesen Vorannahmen. Und ich meine, wenn es ein logisches Problem ist, dann hat man offensichtlich objektiv verloren.
Genau. Wir sind ja gerade so in der heißen Phase der US-Präsidentschaftswahlen, des Wahlkampfs. Und da gibt es ja auch ab und zu die TV-Duelle, wo dann danach auch von den Experten darüber diskutiert wird, wer gewonnen und verloren hat. Und da merkt man ja auch so, es geht nicht unbedingt um die Fakten, weil die Fakten werden ja relativ schnell nachprüfbar, sondern es geht dann eben auch um Sachen außerhalb der Inhalte, nämlich die Performance, wie man rübergekommen ist, ob man die richtigen Stilmittel verwendet hat vielleicht oder ob man eben das Publikum überzeugen konnte.
Denkst du, da sind logische Fehler oft vorhanden? Ich glaube eigentlich fast nicht. Man muss schon sehr komplexe Überlegungen anstellen, dass man logische Fehler macht bei einer Schlussfolgerung. Ich glaube, das ist der seltenste Weg, wie Leute in so normalen Debatten verlieren. Also ich habe hier noch ein Beispiel, jetzt wo du gerade politische Ämter ansprichst. Mhm. Also sagen wir mal, ich will dafür argumentieren, dass Adrian Bürgermeister wird. Dann will ich ja, dass du meinen Vorannahmen zustimmst und im besten Fall dann selbst gezwungen bist, diese Schlussfolgerung zu ziehen, dass du Bürgermeister wirst. Also habe ich die Vorannahmen, also die Prämissen, sagen wir mal, wer Katzen liebt, ist geeignet für ein politisches Amt. Adrian liebt Katzen über alles. Und dann ziehe ich die Schlussfolgerung, Adrian ist geeignet für ein politisches Amt. Und was ich damit sagen will, ist, logisch ist dieses Argument ja fehlerfrei. Also es ist einfach so ein Schema, alle A sind B, X, also Adrian ist ein A, also ist X ein B. Sowas entgeht einem normalerweise nicht, wenn man einigermaßen sprachlich gebildet ist. Und was man da aber angreifen kann, sind die Prämissen. Also ich kann sagen, was? Nein, es gibt Leute, die hassen Katzen und sind geeignet für politische Ämter.
Ja, da würde ich dir 100% zustimmen, denn das habe ich auch neulich mal gemerkt, als ich eine politische Debatte oder einen politischen Standpunkt wieder mal gelesen habe in den Medien. Da dachte ich auch so, ja gut, ich stimme einfach nicht mit dieser Prämisse überein. Das stimmt nicht, was die Person da sagt als erstes, aber die Schlussfolgerungen danach, die sind eben dann logisch oder da kann ich dann auch die Logik nachvollziehen. Es ist einfach, dass man sich dann aufgrund verschiedener Werte dann nicht einig ist mit den Vorannahmen.
Man kann ja alle Vorannahmen dann immer angreifen, nur sind manche plausibler anzugreifen als andere. Also in meinem Beispiel, wer Katzen liebt, ist geeignet für ein politisches Amt, ist sicher angreifbarer als Adrian liebt Katzen über alles, genau. Wie wir ja wissen. Aber ich meine, man kann auch den Frevel begehen und sagen, ich erkenne an, dass alle Katzenfreunde politisch geeignet sind, aber ich habe gesehen, wie Adrian eine Katze geschlagen hat. Und deshalb ist er nicht geeignet für ein politisches Amt. Also so typisches Gegenbeispiel. Übrigens nebenbei, vielleicht auch noch zur Vollständigkeit, logisch falsch wäre der Schluss, wenn ich sagen würde, wer Katzen liebt, ist geeignet für ein politisches Amt, Adrian ist geeignet für ein politisches Amt, also liebt er Katzen.
Oder wer keine Katzen liebt, ist nicht geeignet für ein politisches Amt, würde auch nicht logisch folgen von wer Katzen liebt, ist geeignet für ein politisches Amt.
Richtig, weil es kann dann alles sein, also es könnte in deinem Beispiel jegliche Gründe geben für politische Ämter und bei mir ist die Schlussfolgerung inhaltlich zwar wahr, Adrian liebt Katzen, aber die Prämissen geben keinen Aufschluss darauf. Das heißt, wir müssten als Diskussionspartner sagen, kann ja sein, aber du hast keine Argumente dafür. Und dann kommt man eben zu dem, was man Dialektik nennt. Das ist eben nicht die Logik per se, also die Denkregeln, Das ist das, was die Logik eigentlich beschreibt. Also welche Schlussregeln gibt es? Wie kann ich aus Vorannahmen Schlüsse ziehen? Egal wie bescheuert sie eigentlich sind, die Inhalte sind egal. Aber die Dialektik ist das Überlegen, also eigentlich die Diskussion zweier Individuen ursprünglich, die die Gesetze des Denkens, also die Logik, als Voraussetzung haben. Die sagen, ja, wir haben beide die gleichen Schlussregeln, aber wir streiten über die Inhalte, also darüber, ob Katzen lieben heißt, dass man für politische Ämter geeignet ist.
Genau. Ich würde jetzt sagen, dass Philosophinnen und Philosophen im Durchschnitt sicherlich besser verstehen, was in einer Debatte abgeht und das besser erklären können. Die Frage ist schon, sind sie wirklich besser im Debattieren? Denn man kann ja so gewisse manipulative Tricks, Techniken anwenden in Debatten, die es der Gegenseite schwerer machen. Und die Frage ist, wenn man nur gut Bescheid weiß, muss man ja nicht unbedingt dann auch diese bösen Tricks anwenden. Und ich habe einfach mal so ein paar von diesen Techniken aufgelistet, dass wir das mal verdeutlichen können, was ich damit meine. Es gibt da zum Beispiel das Strohmann-Argument. Das hört man sehr häufig. Das ist, glaube ich, eine der bekanntesten Techniken. Das ist einfach die Praktik, ein Argument dem Gegner zu unterstellen, was einfach zu einfach ist, also was du sehr einfach widerlegen kannst, was der Gegner gar nicht so sagen würde unbedingt. Und somit machst du es dir einfach einfacher, den Gegner anzugreifen und bei einem bestimmten Thema dann zu überwinden.
Zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, also wenn du jetzt dieses Argument machen würdest mit dem Katzenlieben und den politischen Ämtern, würde ich diese erste Prämisse angreifen und sagen, ja, aber Katzen kann man ja eigentlich gar nicht richtig lieben und was eine Katze ist, ist gar nicht klar und einfach darauf losgehen und eigentlich quasi das Argument verschieben auf etwas, das hier gar nicht diskutiert wird.
Genau. Der nächste Punkt ist die falsche Äquivalenz, zwei Dinge gleichzusetzen, obwohl sie sich in wichtigen Punkten unterscheiden. Ich sehe hier schon, bei manchen Sachen wird es schwieriger, einem Unwissenheit dann entschuldigend zu unterstellen, sondern bei manchen dieser Techniken ist es schon so, dass es eigentlich immer absichtlich passieren muss. Bei anderen ist es eher weniger so.
Würdest du sagen, bei dieser falschen Äquivalenz ist es was, was man nur absichtlich machen kann? Ich glaube, gerade Synonyme und Homonyme, also Begriffe für das gleiche Ding oder den gleichen Begriff für zwei unterschiedliche Dinge, das sind Probleme, die ergeben sich ziemlich schnell mal in einer natürlichen Sprache und es kann einem einfach nicht auffallen. Also wenn du zum Beispiel sagst, Banken sind profitable Institute und ich sagen würde, nein, man kann auch einfach drauf sitzen und chillen, dann wäre es natürlich Schwachsinn, aber ich glaube, mit anderen Begriffen kann einem das schon passieren.
Ja, das stimmt. Zwischen dem Strohmann-Argument und der falschen Äquivalenz ist es jetzt nicht unbedingt so, dass eins sehr viel absichtlicher verwendet wird als das andere. Aber man kann natürlich an der Grad des Strohmanns oder der falschen Äquivalenz sehen, ob es absichtlich ist. Weil manche Dinge sind dann einfach so absurd, dass sie eigentlich absichtlich gesagt worden sein müssen, weil du nicht normalerweise darauf kommen würdest.
Du hast in deiner Liste auch noch das Argumentum ad hominem, habe ich gesehen. Das ist übrigens eine so dieser Grundkategorien, wie man ein Argument angreifen kann. Also gegen den Menschen würde das bedeuten. Also das heißt einfach gegen den schießen, der mit einem debattiert, zum Beispiel auf einer persönlichen Ebene und so sagen, ja, was argumentierst du hier für Katzen und Politiker? Du bist doch Psychologe, du hast ja gar keine Ahnung davon.
Genau.
Und so die Position zu schwächen. Aber das ist eine der Möglichkeiten gegen den Menschen, ad hominem. Die andere Möglichkeit von diesen Modi ist ad rem, also gegen die Sache. Das heißt, ich argumentiere entweder gegen einzelne Prämissen, wie vorher beschrieben, oder ich argumentiere einfach dafür, dass das Argument per se schwachsinnig ist, dass es keinen Sinn gibt, darüber zu reden. Und der dritte Modus wäre durch Einräumungen, also ex concessis heißt das. Das würde bedeuten, dass ich langsam immer Dinge einstreue, die nachher für meine Konklusion wichtig sind, aber sie so verstecke, dass du zustimmst. Also ich würde mal einfach so beiläufig sagen, ja, aber dieser Bürgermeister, der, der ist doch echt gut zu seiner Katze, und du würdest sagen, ja, voll, das stimmt, und du würdest gar nicht nachdenken, dass das vielleicht nachher zu meinem Argument gehört. Und dann würde ich sagen, ja, du hast ja schon zugestimmt, dass Katzenliebhaber gute Bürgermeister sind. Und dann würde ich so weiterfahren.
Ja, ja.
Das ist übrigens alles mehr oder minder aus Schopenhauers Buch Die Kunst, Recht zu behalten. Mhm. Also, so wie du es jetzt aufgeführt hast, ist es eine andere Art von Liste. Aber es ist ein hübsches kleines Büchlein, das man sich mal anschauen kann. Da sind einfach alle dreckigen Tricks drin, wie man ein Argument bzw. eine Debatte gewinnt. Er nennt das auch eristische Dialektik. Also Dialektik habe ich ja schon erklärt, so das Zwiegespräch zwischen zwei Menschen. Und eristisch ist so abgeleitet von Eristikos, dem griechischen Wort für streitsüchtig. Also es geht wirklich dabei darum, Recht zu behalten und nicht unbedingt die Wahrheit rauszufinden.
Genau, es geht darum, die Debatte zu gewinnen. Das, was ja auch einfach dann sozial determiniert ist eher. Es geht darum, ob die Audienz, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer dann sagen, ja, du hast gewonnen mit deinen Argumenten, und weniger darum, dann Recht zu haben oder ja, die Wahrheit eben ausgesprochen zu haben.
Ein Tipp, den er dort auch noch anbringt, ist, und ich glaube, das ist auch ein eher genereller, dass man das Thema der Debatte auf etwas Allgemeineres verschiebt oder dass man eine Prämisse auf ein allgemeineres Niveau hebt und somit quasi Kritik üben kann. Also dann würde ich vielleicht jetzt in meinem Beispiel wieder sagen, ja, aber nicht alle Leute, die Tiere lieben, sind gute Bürgermeister oder sind generell gute Beamte. Und das wäre einfach ein allgemeineres Niveau, wo die Prämisse vielleicht einfacher anzugreifen wäre.
Ja,
das sieht man auch sehr oft.
Es könnte sein, dass das so ein bisschen die Association Fallacy ist, also der Trugschluss der Assoziation, nämlich, dass man die Sache, die man zerstören will, die man argumentativ besiegen will, dann mit einer anderen Sache, die vielleicht so ein bisschen verwandt ist, assoziiert, aber diese Sache hat negative Attribute, die die Sache, die man zerstören will, eigentlich nicht hat, und assoziiert das dann einfach miteinander, und durch die Nähe geht dann eben so ein negativer Blick auch auf das debattierte Objekt. Also sagen wir mal, Leute, die gut zu Hunden sind, sind schlechte Menschen, und Leute, die gut zu Katzen sind, sind gute Politiker, und Katzen und Hunde sind ja eigentlich ziemlich ähnlich, also sind vielleicht Leute, die gut zu Katzen sind, auch schlechte Menschen.
Ja, genau, es ist eigentlich was Ähnliches. Assoziativ bedeutet einfach in der Nähe, also man sucht irgendwas, was ähnlich ist, das man aber kritisieren kann. Keine Ahnung, ich würde dafür argumentieren, dass England die besten Dramatiker der Welt hervorgebracht hat, wie Shakespeare, und dann würde vielleicht jemand sagen, aber in der Musik sind sie ja ganz schlecht. Und dann hätte ich vielleicht verpasst, dass die Musik ja eigentlich gar nicht zu den Dramen gehört, aber nur zu den Künsten. Aber man hat natürlich irgendwie verallgemeinert, und das passiert sehr oft, finde ich, auch im Argumentum ad absurdum, wenn man eine Art zu argumentieren bis ins Unendliche oder Absurde weiterführt und zeigt, was das für negative Konsequenzen hätte, wenn man immer so denkt. Das ist auch so eine Art Verallgemeinerung. Also das wird so in der Migrationspolitik sehr oft gemacht, dass man sagt, ja, aber wenn wir dann alle reinlassen würden, wie würde es hier aussehen? Aber ich meine, das sagt ja niemand.
Genau. Das ist auch sehr verwandt zum Whataboutism. Das Phänomen, dass man einfach die Debatte so ein bisschen auf ein anderes Thema lenkt, wo es dann einfacher ist, es zu verteidigen, oder wo es absurder wäre, beides zu verteidigen. Und sagen wir mal, Migrationsdebatte, wenn man jetzt sagt, ja, wir haben diese ganzen Menschen aus Syrien, die gekommen sind, sollen wir jetzt auch noch die ganzen Menschen aus dem Iran aufnehmen? So, das ist nicht Teil der Debatte, aber es wird gerne mal dann einfach so ein Whataboutthema eingeworfen. Also was wäre, wenn man jetzt auch noch die anderen Menschen dann aufnehmen müsste, oder wenn die kommen würden, wenn die Migration einfach so 10-mal so hoch wäre?
Wir sprechen ja auch über Debattenkultur, und ich habe mich bei diesen Kunstgriffen oder Techniken gefragt, ob das in der Wissenschaft auch vorkommt. Manchmal ist es nicht so offensichtlich, einfach um eine Debatte zu gewinnen, sondern einfach um seine eigene wissenschaftliche Aussage zu wahren. Also ich habe jetzt gerade gesagt, manchmal werden Sachen ins Allgemeine erweitert und dann damit verfälscht. Und logischerweise müsste man ja dann sein Argument damit retten, dass man es verengt, also dass man es einfach kleiner macht. Und das wird in der Wissenschaft eigentlich oft gemacht, dass man mal ein Paper schreibt über ein Thema und eine Aussage trifft wie, ich weiß nicht, Hunde sind die liebsten aller Haustiere. Und dann kommt Kritik und Leute sagen, nein, hier habe ich ein Gegenbeispiel, eine Bulldogge hat mich gebissen. Und dann verengt man einfach das Thema und sagt, ja, wir meinen nur Hofhunde und nicht die neuen Rassen oder sowas. Man schränkt sich dann wieder ein, aber ich meine, es ist ja nicht nur, weil man die Debatte gewinnen will, sondern es ist auch, dass man sein Ergebnis behalten kann, halt in einem eingeschränkteren Rahmen.
Ist das jetzt schon die Zielpfosten verschieben, also das Moving the Goalposts Phänomen?
Könnte man vielleicht so nennen, ja.
Also das ist nämlich die Praktik, wenn eine Forderung erfüllt wird, einfach eine andere Forderung aufzustellen oder zu sagen, ja, aber was ist denn mit der erweiterten Gruppe? Also wenn jetzt Katzenliebhaber gute Politiker sind, was ist denn mit Tierliebhabern? Sind die auch noch gute Politiker?
Das ist dann wieder so ein bisschen diese Verallgemeinerungssache. Deshalb habe ich das auch genannt, weil ich finde, verallgemeinern, also erweitern und verengen, das sind so zwei grundlegende Techniken, die man hier überall so ein bisschen findet. Es ist auch nicht schlecht, bei Schopenhauer findet man allerlei solche Sachen, die sich einfach kombinieren lassen. Also ich meine, ich ermutige auch niemand, so zu argumentieren. Das machen wir ja auch nur so ein bisschen als Witz. Es ist eigentlich besser, wenn man es einfach bei anderen Menschen erkennt. Kunstgriff 4 zum Beispiel bei Schopenhauer ist, das, was ich vorher schon gesagt habe, für Schlüsse nie die Prämissen offensichtlich darlegen, sondern einstreuen, sodass man immer wieder Einräumungen macht, ohne zu merken, dass man widerlegt wird. Und dann irgendwann sagt man, ja, du hast ja vorher das zugegeben. Und jetzt musst du auch meine Schlussfolgerung anerkennen. Ich habe dazu ein gutes Beispiel. Ich hatte mal ein Gespräch mit meinem Vermieter, der den Podcast wahrscheinlich nicht hört, und der gesagt hat, wir brauchen weniger Immigranten in der Schweiz, weil die Wirtschaft leidet. Und gleichzeitig hat er auch gesagt, also habe ich auch gesagt, ja, die Wirtschaft ist ja auf Wachstum ausgelegt. Und hat er gesagt, ja eben, aber sie stagniert. Und dann habe ich gesagt, ja, das stagniert ja auch, weil wir zu wenig Kinder kriegen und die Bevölkerung nicht richtig wächst. Und dann hat er gesagt, ja, das stimmt. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich bräuchten wir mehr Leute in der Schweiz, die zur Wirtschaft beitragen. Und dann meinte er so, ja, genau, wir brauchen mehr, dass die Wirtschaft wächst. Und dann habe ich gesagt, ja, aber warum wollen sie dann die Immigranten verbieten?
Ja, ja.
Dann hat er gesagt, und ich zitiere, da haben sie was gesagt.
Ja, so geht das.
Weil jede Debatte ist eine hochemotionale Angelegenheit. Und wenn man Leuten so direkt sagt, dass sie falsch liegen oder direkte Gegenargumente gibt, dann ist es oft so, dass man auf Gegenwehr stößt, einfach aus Prinzip, auch wenn die andere Person vielleicht bei einem längeren Gespräch zugeben würde, dass man recht hat. Aber wenn man einfach sagt, nein, das stimmt nicht, weil X, Y, Z. Ich meine, ich reagiere auch so. Ich bin dann auch jetzt mal so, hey, ich habe meine Meinung und du kannst hier nicht einfach das Gegenteil behaupten.
Ja, es ist viel eleganter, das Gegenüber dann zur Einsicht zu bewegen durch geschickte Argumentation. Würdest du sagen, dass das ein sokratischer Dialog war, oder?
Richtig, da wollte ich noch zu sprechen kommen. Ja. Natürlich ist das die Vorgehensweise von Sokrates in den platonischen Dialogen. Also sehr oft ist Sokrates so ein Gesprächspartner, in dem er einfach einzelne Schritte macht, also sehr kleine Schritte zumeist, und das Gegenüber sagt einfach nur ja oder ja, davon bin ich überzeugt oder ja, sicher. Und dann am Schluss kommt raus, dass genau das Gegenteil folgt von dem, was die Leute am Anfang behauptet haben. Das wird manchmal die sokratische Meiotik genannt, weil das sowas heißt wie die Hebammenkunst. Also Sokrates nennt das selbst so, er sagt, er weiß eigentlich gar nichts, aber er hilft dir so, die Wahrheit zu gebären quasi.
Ja. Ja, das ist interessant, weil das ist sehr ähnlich wie in der Psychotherapie, wo die Therapeutin oder der Therapeut auch eine eher passive Rolle einnimmt häufig und eben gelehrt wird, dass man einfach so die Klienten reden lassen sollte und eben die richtigen Fragen stellt, die dann eher öffnend sind für das Gespräch und neue Einsichten, neue Informationen zutage bringen, die die Klienten eigentlich irgendwo in sich haben, aber es vielleicht nicht selber erkennen oder sehen oder dann denken und so eben dann ganz geschickt so eine therapeutische Sitzung leiten.
Das ist sehr schön, dass du das sagst, weil da ist ja auch das Ziel, die Wahrheit zu finden irgendwie. Und in anderen Debatten, zum Beispiel politischen Debatten, wo natürlich andere Ziele dahinterstehen, wie zum Beispiel der Wahlkampf, da ist es was ganz anderes. Und Schopenhauer sagt dazu auch, die Gründe sind, dass die Leute nicht um die Wahrheit debattieren, angeborene Eitelkeit und Unredlichkeit, nämlich dass Leute im Nachhinein versuchen, was Dummes, was sie gesagt haben, zu rechtfertigen, weil die Leute nicht denken, bevor sie sprechen. Und das ist natürlich so. Sehr oft sagen PolitikerInnen irgendwas, weil sie natürlich auch unter Druck stehen, unter enormem Druck stehen bei TV-Debatten. Und dann werden sie darauf festgenagelt und dann müssen sie im Nachhinein rechtfertigen, was sie eigentlich gesagt haben.
Genau, wie zum Beispiel, they're eating the dogs, they're eating the cats.
Okay, das passt sehr gut zu dem Beispiel, das ich mir ausgedacht habe für heute.
Ja.
Und was er auch sagt, ist, es ist die natürliche Schlechtigkeit des menschlichen Geschlechts. Weil, wären wir von Grund auf ehrlich, dann würde es in jeder Debatte nur darum gehen, die Wahrheit zu finden. Und wenn du ein gutes Argument hast oder eine gute Prämisse, dann würde ich sagen, gut, mal sehen, wo das hinführt. Daran habe ich noch gar nie gedacht. Aber Menschen kämpfen eben nicht für die Wahrheit in der Regel, sondern für Haus und Herd, habe ich gelesen. Mhm. Pro ara et focis, das ist anscheinend ein römisches Sprichwort, wo es halt darum geht, worum die römischen Truppen gekämpft haben, nämlich um für ihr Zuhause, aber das wurde dann später für politische Debatten instrumentalisiert, wo man gesagt hat, ja, dir geht's doch nur darum, deinen eigenen Hals zu retten.
Genau, absolut, das war historisch gesehen schon häufig so und wenn ich so einen persönlichen Rat euch auf den Weg geben könnte, dann wäre es der, bei der Evaluierung von politischen Debatten immer schauen, was sind so die finanziellen oder die persönlichen Interessen der Kandidaten, denn häufig kann man da sehen, wenn es da finanzielle Verbandelungen gibt, dann wird eben auch die Debatte in eine gewisse Richtung gesteuert. Und wenn das eben dem eigentlichen Interesse oder der eigentlichen Aufgabe als Politikerin oder Politiker zuwiderläuft, nämlich der Gesellschaft zu dienen, dann sieht man auch häufiger solche kleinen Tricks in der Debatte, die eben dann dazu führen, das Gegenüber unter Druck zu setzen oder abzulenken vom eigentlichen Thema, vom eigentlichen Ziel.
Dazu noch, eben wenn wir jetzt schon da sind, die Rhetorik soll heute erwähnt sein. Also die Rhetorik generell ist ja die Redekunst zu Deutsch, das ist ja ein griechisches Wort, Rhetorikä Techne, also die Kunst zu sprechen, Kunst der Rede, also eigentlich die Kunst, Menschen von einer Ansicht zu überzeugen und gleichzeitig auch die Wissenschaft vom wirksamen Reden, also das, was wir heute auch ein bisschen besprechen. Dialektik ist viel mehr der Wahrheitssuche zugewandt. Also in dem Wort steckt auch, also zum Beispiel im Wort Dialog steckt auch Logos, also der Sinn, das Wort und die Bedeutung und natürlich auch die Logik, die Moderne. Aber die Rhetorik, das ist wirklich die Kunst, politisch Leute zu überzeugen. Und dazu gibt es geschichtlich einen interessanten Fakt. Das spielt vor allem in den meinungsbildenden Prozessen vom frühen Athen und der griechischen Polis, also dem Stadtstaat, eine Rolle. Man sieht eigentlich, die Rhetorik ist so ein Symptom der Demokratie. Weil wenn du eine Tyrannis hast oder eine Schreckensherrschaft oder halt einen Autokraten, dann brauchst du das eigentlich nicht. Die Leute sind einig gegen den, aber dürfen es nicht sagen. Und in der Demokratie fängt es plötzlich an, dass du Interessen vertreten musst. Man kann so in Sizilien anscheinend die nachgewiesene Geburtsstätte der Rhetorik als Wissenschaft sehen. Also dass da die Leute angefangen haben, darüber nachzudenken, wie man das lernen und lehren kann. Weil die politischen Veränderungen da haben es quasi möglich gemacht, dass sich die Rhetorik frei entfaltet hat, weil die Tyrannis, also die Monokratie, abgeschafft wurde. Irgendwie im 5. Jahrhundert vor Christus ungefähr. Und dieses Machtvakuum hat dazu geführt, dass die Leute in der Öffentlichkeit politisch diskutiert haben. Und dann wurde es notwendig, dass du gut reden konntest. Und da hat ChatGPT voll recht. Es geht auch um emotionale Intelligenz. Du musst merken, was so in der Crowd abgeht.
Ja, es ist eben eine komische Situation, wenn plötzlich alle so einigermaßen gleichgestellt sind und man muss irgendwie rausfinden, was man jetzt macht und wie man sich einigt. Da hilft das dann natürlich schon. Und da hilft es auch schon, gut reden zu können und gut überzeugen zu können.
Das Zweite, was Rhetorik fördert, ist irgendwie ein gerechtes Rechtssystem, wo man plötzlich auch Verteidiger hat für Angeklagte oder Verteidiger generell, die das Gericht überzeugen müssen. Und Rhetorik verbinden viele geschichtlich immer mit Cicero zum Beispiel. Also das ist so ein typisches Buch von ihm, Vier Reden gegen Catilina. Da geht es darum, dass so eine Verschwörung im Gange ist, ein Putschversuch von Catilina. und einen Mordanschlag auf Cicero, aber der erfährt dann irgendwie vorher davon und lässt einfach so Leute vor seinem Haus Wache stehen und dann gehen die Meuchelmörder wieder so unverrichteter Dinge. Mhm. Und dann geht Cicero ins Gericht und hält diese wahnsinnig guten Reden. Also man kann echt auch was lernen, wenn man das liest. Mit diesem ganz bekannten Eröffnungssatz: Wie lange noch, Catilina, wirst du unsere Geduld missbrauchen? Und das Gericht ist schon so, ah ja, dieser nervende Dude. So geil, wie du so, und so die Richtung vorgibst.
Ja, in der Vorbereitung zur Folge habe ich ein Interview mit Albrecht von Lucke gelesen. Das ist ein Politikwissenschaftler. Und der hat in diesem Interview ein bisschen gewarnt vor einer Veränderung der Debattenkultur, vor einer Verrohung im Diskurs oder auch vor einem Verlieren der Anstandsregeln quasi oder der konstruktiven Regeln, die man so anwendet, um eben etwas gesellschaftlich Dienliches rauszubekommen bei der politischen Debatte. Und der meinte eben, es ist in den letzten Jahrzehnten kollektiv so mehr zu einer Debatte des Ausrufezeichens gegangen. Also man hat immer mehr Menschen, die einfach so Meinungen als Statement vortragen. Und es wird einfach mehr Wert darauf gelegt, die eigene Meinung herauszuposaunen und eben mit auch dreckigen Tricks manchmal zu beeinflussen und eben Leute auf seine Seite zu ziehen. Und der sagt dann, dass es besser wäre, vielleicht mehr Fragezeichen oder auch mal einfach Punkte, also kurze Pausen zu machen in der politischen Debatte. Denn wenn man diese Verrohung der Debattenkultur immer weiterführt, wird das irgendwann dann zu gewalttätigen Folgen führen, weil man eben zu viel Ausrufezeichen-Kultur eben hat.
Das ist natürlich ein bisschen überspitzt gesagt, aber es wäre schon witzig, wenn so der Wahlkampf einfach so ein Boxkampf werden würde.
Ja.
Aber was er natürlich sagen will, ist, es wäre inhaltlich nicht groß verschieden.
Ja, es wäre witzig, wenn es tatsächlich die Politikerinnen und Politiker wären, die sich dann boxen würden. Aber leider ist es natürlich im Alltag so, dass es dann eher so ist, dass die Politikerinnen und Politiker was sagen und dann wird irgendjemand so gepusht, dass er oder sie eben dann eine Gewalttat begeht und Unschuldige zu Schaden kommen und dann eben diese Debatte entgleist und dann nur noch zu Gewalt führt. Und da muss man eben extrem vorsichtig sein und auch als Politikerin oder Politiker sich seiner Verantwortung gegenüber der Gesellschaft bewusst sein, wenn man gewisse Dinge sagt.
Dann kommen wir eigentlich damit schon auf unsere SAQ zurück. Wie gewinnt man eine Debatte? Ich glaube, und das ist jetzt mein Take zu dieser Frage, das ist eigentlich eine normative Frage. Also wie sollte man eine Debatte gewinnen? Und bei diesen Kunstgriffen, die wir so kurz angesprochen haben, also ad hominem, ad res, ex concessis, in diesen Kategorien Strohmann-Argumente, Verallgemeinerung, das finde ich alles zulässig. Ich finde das nicht moralisch schlecht, weil man merkt nämlich daran, wie gut das Argument ist. Und wenn man das anwendet und das Gegenüber das auch kennt, dann kann man so das Argument verfeinern, wie ich das mit der Wissenschaft und dem Verengen auch meinte. Also man sagt dann, gut, vielleicht hat mein Gegenüber recht und mein wissenschaftliches Ergebnis gilt halt nur für eine kleinere Teilmenge von dem, was ich gemessen habe, aber dafür wissen wir es jetzt genau. Also ich finde, diese Kunstgriffe, die sind eigentlich gut für die Wahrheitsfindung, nur wenn mit dreckigen Mitteln gespielt wird, wie Lobbyismus oder man beeinflusst seinen Gegenüber mit Drohungen beispielsweise, dann finde ich, so gewinnt man keine Debatte, weil das ist keine Debatte mehr.
Das ist sehr interessant, was du sagst. Daran habe ich nicht gedacht vorher. Ich würde dir da instinktiv widersprechen und das mit meiner psychologischen Sichtweise begründen.
Ich mache dich fertig.
Und zwar ist es so, ich denke, natürlich, wenn man eine Gruppe von komplett rationalen Akteuren hat, dann ist das okay, auch mit diesen Mitteln zu arbeiten, die dann einfach die Debatte ein bisschen verfeinern und es einfach provozieren, zu präzisieren und genauer zu sagen, was man denn meint. Da man aber es mit Menschen zu tun hat, mit Emotionen, denke ich, dass es ein bisschen kritischer oder dass ich es ein bisschen kritischer sehe. Denn als ich mir mal Gedanken gemacht habe, was diese Sachen bringen und warum sie effektiv sein könnten, um eine Debatte subjektiv gesehen zu gewinnen, habe ich mir gedacht, es hängt schon ziemlich an den Emotionen, die es beim Gegenüber auslöst, natürlich auch beim Publikum. Aber gerade beim Gegenüber, wenn du Sachen überspitzt formulierst oder einfach so ablenkst oder ein bisschen Sachen dem Gegenüber in den Mund legst, die sie oder er nicht gesagt haben, dann führt das natürlich zu Verärgerung, zu Irritationen, zu Ablenkung. Und dann führt es einerseits dazu, dass man seine eigenen Argumente vielleicht nicht mehr so gut zusammenkriegt und andererseits emotionaler wird, wütend wird und dann vielleicht auch nicht mehr so gut darbieten kann und dann vielleicht eigentlich eine gute Sache oder eine richtige Sache dann nicht mehr gut transportieren kann in der Debatte. Und da denke ich, ist es dann eben schon ein bisschen problematisch, wenn man dann eben nicht mehr einen konstruktiven Ausgang hat, sondern einen für sich selbst persönlich positiven Ausgang, aber nicht fürs Publikum und für die Gesellschaft.
Ah, jetzt schneidet es mir ins eigene Fleisch, was ich da hingeschrieben habe noch bei unserer Vorbereitung. Ich habe nämlich noch angemerkt, dass es ein Problem ist, wenn WissenschaftlerInnen in so Talkshows eingeladen werden und sie sind konfrontiert mit so medientrainierten, debattentrainierten Menschen und die wollen eigentlich nur ihre wissenschaftlichen Ergebnisse sagen und einfach darüber erzählen, was sie so gemacht haben, und sie werden dann so zerfleischt von Menschen, die natürlich den ganzen Tag nichts anderes machen. Das gute Beispiel dann von KlimawissenschaftlerInnen bei irgendwelchen Talkshow-Mastern, und dann wirkt es manchmal so, als wären die irgendwie dumm oder als hätten die sich gewisse Dinge nicht überlegt, weil die Ziele ganz andere sind. Als WissenschaftlerIn ist man optimalerweise an der Wahrheit interessiert und sagt einfach, ja, das haben wir rausgefunden. Man kann das nicht zu 99%iger Sicherheit sagen. Und dann sagen die Gegner oder Talkshowmaster, ha, wir wussten doch, dass es nicht ganz sicher ist.
Genau.
Und da geht es natürlich darum, gut dazustehen und die Debatte zu gewinnen im dümmsten Fall.
Das wird auch Verschiebung der Beweislast genannt, wenn man sowas macht, was du gerade angesprochen hast, dass dann die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich genötigt fühlen, noch dieses 1% Unsicherheit irgendwie zu erklären und zu beweisen, während eigentlich die andere Seite beweisen müsste, dass die 99% Konsens, die es gibt, nicht stimmen oder warum das sinnlos wäre, so etwas zu glauben.
Stimmt, das macht man in der Philosophie auch oft. Wenn Leute so absurde Argumente aufstellen, sagt man, ja, die Beweislast liegt eigentlich bei dir, zu zeigen, warum das relevant ist und nicht bei mir, das zu widerlegen. Das ist auch so ein typisches Mittel, aber das ist eben, wie ich meine, kein rhetorisches Mittel, wo man jemanden einfach nur hinters Licht führen will, sondern es hat halt was mit der Debatte zu tun und man zeigt, wo die Schwerpunkte liegen. Zum Beispiel, also zumindest das Buch von Schopenhauer, Die Kunst, Recht zu behalten, beinhaltet meines Erachtens nur Punkte, die dazu beitragen, die Wahrheit zu finden, wenn beide gegenüber geschult sind. Aber wenn das nicht gegeben ist, dann kannst du noch so sauber argumentieren, dann ist trotzdem vielleicht jemand rhetorisch besser und merkt es gar nicht.
Genau.
Also dazu auch noch, es gibt ja auch so Debattierclubs, ich habe mal nachgeschaut, im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Deutschland gibt es mit steigender Tendenz über 70, in Österreich bislang nur 9 und in der Schweiz momentan aktive 4.
Wow.
Und ich habe da mal drüber nachgedacht, da irgendwie beizutreten oder so, aber ich habe gar keine Lust, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, für die ich nicht wirklich stehe, nur um des Gewinnens willen. Und es kommt ja eher so aus dem angelsächsischen Raum, wo es eine längere Tradition hat, wo Debattieren ja wie so Sportwesen ist. Also genau. Der Ruderclub in Oxford hat auch den, ist auch dem Debattierclub und so weiter. Das sind irgendwie so diese alten Disziplinen. Die Rhetorik war auch lange eine der Hauptdisziplinen in der Schule, also auch in der Antike ist das Wichtigste. Also Rhetorik, dann kommt Mathematik und Musik meistens zusammen, dann auch der Sport. Ja, also dass es überhaupt gleichwertig ist, zeigt für mich schon einiges. Es geht halt darum, ein politisches Amt irgendwie zu erreichen.
Ja, ich denke, es ist natürlich gut, wenn man das kann, wenn man die Prozesse versteht, wenn man die Techniken beherrscht und einfach gut argumentieren kann. Aber es ist natürlich auch immer wichtig, die Sache im Kopf zu behalten und dann auch wichtige Inhalte zu diskutieren. Also das ist so ein bisschen wie, ja, Sport oder Arbeiten. Man muss immer ein bisschen an seinen methodischen Fähigkeiten feilen, aber irgendwo müssen die dann auch dazu verwendet werden, um irgendwas Gutes zu tun in der Welt. Und da denke ich halt schon, ist es wichtig, dass man das Gewinnen oder Verlieren einer Debatte auch ein bisschen festmacht an Inhalten. Aber da kommt es natürlich darauf an, dass man sich auf gemeinsame Prämissen einigt, was denn wünschenswert wäre in einer Debatte. Und da ist natürlich so, ja, für mich gefühlt, der natürliche Standard ist einfach so, dass der Gewinner einer Debatte dann die Person ist, die so die meiste Zustimmung von der Gesellschaft bekommt.
Genau. Ich meine, das sagt Schopenhauer auch. Es geht eigentlich da weniger darum, die Wahrheit zu finden, sondern um die Zustimmung der Beistehenden und manchmal auch um die Zustimmung von einem selbst in eigenen Augen, weil man ja irgendwie auch das Vertrauen dann verliert in seine eigene Meinung. Ich finde halt, diese Kunstgriffe, solange sie irgendwie logisch erklärbar sind, haben einen Wert, genauso wie von Watzlawick dieses Buch Anleitung zum Unglücklichsein. Da geht es ja nicht darum, dass man lernt, wie man unglücklich wird, sondern man lernt, was für Kommunikationsfehler man machen kann. Und insofern haben die schon Inhalt. Und solange das Gegenüber damit umgehen kann, oder sagen wir, solange man auch selber genau weiß, was man tut, finde ich, kann es eine Debatte schon weiterbringen. Es ist natürlich, wie du sagst, unfair, wenn man das verwendet, nur weil man jetzt gewinnen will. Ich finde, wenn man es verwendet, um die Wahrheit zu finden. Und das ist meine abschließende Antwort jetzt auf die SAQ.
Genau, nämlich wie gewinnt man eine Debatte?
Dann ist es richtig, weil es ist für mich gar nicht erstrebenswert zu gewinnen. Ich glaube, die Frage ist falsch. Man sollte von Anfang an versuchen, rauszufinden, was die Antwort zur Frage ist, die man sich gestellt hat. Und das darf man meines Erachtens auch ruhig durchscheinen lassen. Ich glaube, auch als PolitikerIn könnte man echt auch Pluspunkte sammeln, wenn man das betonen würde in der Debatte.
Ja, auf jeden Fall. Da stimme ich dir auch zu. Ich denke eben auch, man muss das einigermaßen pragmatisch vorher abstechen, was man so debattieren will, welche Fragen will man beantworten, worum geht es. Und natürlich, wenn man sagt, das ist hier nur ein Popularitätskontest, dann ist es auch okay, mit diesen ganzen Techniken sich einfach selbst in den Vordergrund zu stellen und cool aussehen zu lassen. Wenn man allerdings fragt, ja, wie kann man der Gesellschaft am besten helfen oder was kann diese Debatte zur Gesellschaft beitragen, dann muss man auch inhaltlich sich konstruktiv geben und dann eben ein bisschen konstruktiv debattieren.
Genau, also unsere Antwort ist dementsprechend einhellig, leider wieder. Wir sind uns nicht einig, dass wir uns uneinig sind, sondern ich glaube, wir sagen beide, die Gewinner der Debatte sind die, die daraus irgendwas lernen. Und ich glaube, eine Debatte gewinnt man, wenn man auch mal seine Meinung ändern kann und dafür einen Zugewinn hat und alle Skateboard-Facts vergessen kann.
Genau. Ja, mir gefällt es immer, wenn die Gesellschaft gewinnt bei einer politischen Debatte. Wenn ihr heute das Gefühl habt, nach dieser Folge Seldomly Asked Questions gewonnen zu haben durch das Hören dieser Folge, dann gebt uns doch gerne auf dem Podcast-Portal eurer Wahl 5 Sterne oder die sonstige Maximalbewertung. Darüber würden wir uns sehr freuen. Mir hat es sehr Spaß gemacht, dieses Thema heute zu besprechen. Es war ziemlich unterhaltsam. Und deswegen danke ich dir fürs Mitmachen, Max. Habe ich eigentlich noch nie gesagt, so am Ende der Folge.
Gerne. Es ist immer wieder eine Qual.
Und ich danke auch euch Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Damit hören wir uns nächste Woche mit einer neuen Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Ciao.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Wie viele Paar Schuhe besitzt du, Adrian?
Das kann ich dir nicht spontan beantworten.
Dann sind es mehr als 6.
Ich glaube schon.
Wirklich?
Also, ich habe 2 Paar braune, 2 Paar schwarze, 1 Paar blaue, sind schon mal 5, nur die 5 elegante Schuhpaare. Also ich bin wirklich ein bisschen eine Diva, glaube ich, was Schuhe angeht. Aber dann gibt es Laufschuhe. Dann habe ich jetzt seit kurzem Trailrunning-Schuhe fürs Laufen auf Trails. Dann habe ich Wanderschuhe, dann habe ich Winterschuhe. Dann habe ich zwei Paar Sneaker oder so Alltagsschuhe, schicke Schuhe, also nicht schicke, sondern so bequeme Schuhe. Dann habe ich ein Paar Rennradschuhe, ein Paar Reiseradschuhe, ein Paar Fußballschuhe, die ich seit Jahren nicht mehr, also seit über 10 Jahren nicht mehr verwende ungefähr, aber egal.
Ist nicht egal, weil das ist Teil der Frage.
Dann habe ich noch drinnen, also drinnen Turnschuhe. Und dann habe ich, ja, Flipflops zählen wahrscheinlich nicht, aber.
Doch, zählen auch.
Flipflops auch.
Was hast du für Slipper zu Hause? Also ich meine, Schlüpfer? Nein, Slipper. Du weißt schon.
Flipflops.
Die Tangas für die Füße.
Genau.